Wir wollen zunächst die Bibel aufschlagen und lesen aus dem Propheten Sacharja das Jerusalem-Kapitel. Jerusalems zukünftige Rettung und Wehklage seiner Bewohner über ihre Sünde. Sacharja 12. Ausspruch, Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt. Sacharja 12. Und den Geist des Menschen in seinem Innern bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda, sprich, es wird in Bedrängnis geraten zusammen mit Jerusalem. Es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen Jerusalem versammeln. An jenem Tage, spricht der Herr, schlage ich alle Pferde mit Scheuwerden und ihre Reiter mit Wahnsinn. Aber das Haus Juda, darüber halte ich meine Augen offen, während ich alle Pferde der Völker mit Blindheit schlage. Die Fürsten von Juda werden in ihrem Herzen sagen, die Bewohner von Jerusalem sollen stärker nur in dem Herrn der Heerscharen, ihrem Gott, haben, nur in ihm. An jedem Tage mache ich die Fürsten von Judäa einem Feuerbecken unter Holzstücken und einer Feuerfackel unter Garben gleich. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Und immer noch wird Jerusalem an seiner Stätte bleiben in Jerusalem. Der Herr aber wird die Zelte Judas zuerst retten, damit der Stolz des Hauses David und der Stolz der Bewohner von Jerusalem gegenüber Juda nicht zu groß werde. An jenem Tage wird der Herr die Bewohner von Jerusalem beschirmen und der Stürzende unter ihnen wird an jenem Tage wie David sein. Und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn von ihnen her. Und es wird geschehen an jenem Tage, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, den Erstgeborenen. Ja, werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. An jenem Tage wird die Wehklage in Jerusalem groß sein, wie die Wehklage von Hadad Rimon in der Ebene von Megiddo. Und wehklagen wird das Land, jetzt achten Sie darauf, das Land, eine nationale Buße, aber wie? Sippe um Sippe für sich, die Sippe des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich, die Sippe des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich, die Sippe des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich, die Sippe der Schemitter für sich und ihre Frauen für sich, alle übrigen Sippen, Sippe um Sippe für sich und ihre Frauen für sich. Und nun schlagen Sie gleich rüber ins Neue Testament, in die Offenbarung, und sehen Sie, wie es geschieht. Offenbarung 1, Vers 7. Wieder, siehe, er kommt, der Messias, mit den Wolken. Er ist ja einmal mit den Wolken von den Juden damals, von den Jüngern damals weg entrückt worden. da auf dem Ölberg bei Jerusalem. Dann sahen sie nicht mehr. Standen noch, guckten, der Engel sagt, was seht ihr? Der so von euch weg entrückt ist, wird auch wiederkommen hier, hierhin. Wann? Ja, ihr geht hin, sagt der Herr vorher, und verkündigt das allen Völkern. Allen Völkern, von Jerusalem aus. Und dann kommt er wieder mit einer Wolke, aber dann der Macht. Der Macht, dann wird die Machtfrage endlich gelöst. Die Sündenfrage ist gelöst auf Golgatha. Die Machtfrage wird dann gelöst, dann kommt er. Wer kommt zur Macht? Er kommt zur Macht. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen werden, seinetwegen alle Stämme des Landes, wie wir eben gelesen haben in Sacharja, Sippe für Sippe, die Frauen extra, haben ihre Bedeutung in der Buße, in der Umkehr, die Frauen, die Häuser, die Eltern, die Familien, da steht's doch. Und diese nationale Buße im ganzen Land Israel, die wird alle erfassen, ohne Ausnahme, alle. Aber in die Familien hinein, gar kein Zweifel, da ist es, darum geht's. Und Auge für Auge, ja, wird ihn sehen. Und sie werden wehklagen, Buße tun, umkehren. Seinetwegen, alle Stämme des Landes, ja, Amen. Und das Ergebnis, Paulus hat so sehr darüber nachgedacht und Gott hat es ihm ja auch geoffenbart. Römer 11, 25, 26. Die Vollzahl aus den Völkern wird eingehen und ganz Israel wird gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Erretter kommen. Und nun unser Thema heute. Nebenbei, das bleibt das Thema, bis er da ist. Das wird nicht weniger aktuell, das Thema, bis er kommt. Auch was wir gestern gehört haben, heute Abend noch hören werden. Der Staat Israel und die Jerusalem-Frage in drei oder vier Teilen, vielleicht sogar fünf, möchte ich Ihnen das heute hier entwickeln. Im geschichtlichen Zusammenhang. Das alles hat ja seine Entwicklung, bis es eben so ist, wie es jetzt ist, und entwickelt sich jetzt weiter zu dem hin, wo es hinkommen soll. Und da müssen wir loten, wo stehen wir da heute? Wo steht der Israel heute? Der Staat Israel und die Jerusalem-Frage. Erstens, Römisch 1, die Frage nach dem Staatsverständnis, wie versteht sich dieser Staat überhaupt? Wissen Sie das? Das sollten wir wissen. Ist gar nicht so leicht. Sie werden das merken gleich. Denn der zweite Teil muss sich damit befassen, dass dieser Staat bestritten wird und auch sein Verständnis bestritten wird. Und zwar aber jetzt nicht einheitlich bestritten wird, sondern wieder sehr unterschiedlich bestritten wird. Die einen so, die anderen so und die dritten noch anders. Und wir? Dann der dritte Teil. Wendet sich der Nahostkonflikt, das ist ja ein Jahrhundertkonflikt, seit die Rückkehr ins Land eintrat, kam der Konflikt auch ins Land. Die Auseinandersetzung eben derer, die da reingekommen waren, mit denen, die schon drin waren. Nahostkonflikt, also Juden und Araber. Und dass dies nicht nur ein begrenzter Konflikt ist auf dieses kleine Land Israel, so groß wie Hessen, wenn es jetzt noch geteilt wird, was bleibt eigentlich noch übrig? Sondern den ganzen Nahen Osten, Mittleren Osten, sprich die ganze Welt betrifft, das ist uns doch einigermaßen deutlich geworden. Und das ist der Jahrhundertkonflikt. Setzt eben ein am Anfang unseres Jahrhunderts. Mit jeder Rückkehr nach Israel stärker, vermehrt. Man hat noch nicht aufgehört. Deshalb die Frage unter Römisch 3, wendet sich nun der Nahostkonflikt, also dieser Jahrhundertkonflikt, zum Nahostfrieden? Der Prozess ist ja im Gang. Frage. Die Wende zum Frieden, ist sie geschafft? Das werden wir gleich sehen. Die Kolossalaufgabe, die müssen wir begreifen, vor der Israel heute, seine Regierung heute steht, eine kolossale Aufgabe, das ist die Aufgabe des Jahrhunderts. Der Kampf um Jerusalem. Und dann Israel vor den Wahlen und den Statusverhandlungen, die ja jetzt im Mai einsetzen. Und schließlich die messianisch-jüdische Gemeinde heute im Land als Hoffnungsträger. Wissen Sie, ich habe etwas Sorge. Das ist so massiv, das ist so viel. Aber Sie sind ja schon ein bisschen gewöhnt von mir. Und Sie haben mir ja gestern Abend plein pouvoir gegeben, etwas von Ihnen zu erwarten, Ihnen etwas zuzutrauen. Darf ich das heute Morgen wieder?
Ja, ja.
Ja, ja, gut. Also, der Staat Israel und die Jerusalem-Frage. Erstens, die Frage nach dem Staatsverständnis Israels. Verständnis des Staates Israel. Zunächst einmal, vor 3000 Jahren, wenn wir es jetzt historisch und staatsrechtlich sehen, ist dieser Staat gegründet worden. Judäa plus Samaria. David kam von Hebron, der Väterstadt, und ging nach Jerusalem, Zion, Davidsburg. Er war in Hebron gekrönt worden, nicht nur zum König von Judäa, sondern auch von Israel, also von ganz Israel. Und seitdem ist der Staat Israel da, mit der Hauptstadt, der Davidstadt, Jerusalem. Jerusalem selbst ist viel, viel älter, ist eine der ältesten Städte überhaupt in der Welt. Und dann war das ein glänzendes Reich unter David und Salomo. Aber dann kam schon die Teilung, sehr bald. Wechselhafte Geschichte, Nordreich, Südreich, Samaria, Judäa, in der Mitte Jerusalem. Unter wechselnden Imperien, assyrisch, babylonisch, persisch, griechisch, syrisch, griechisch, römisch. Und dann kam 70 nach Christus, Sie wissen, was da war, die Zerstörung, die totale Zerstörung Jerusalems und dabei eben des Tempels. Und 135 nach Christus nochmal ein Aufstand der Juden und die Niederwerfung dieses Aufstandes. Millionen Opfer hat das gekostet damals und die Juden sind rausgeworfen worden. Kein Staat mehr, kein Zuhause mehr, in alle Welt zerstreut. Aber schon 700 nach Christus setzt sich ein anderer in Jerusalem fest. Sie wissen es, nämlich wer? Die Macht des Islam. Und die beiden Tempel auf dem Tempelberg. Die Oma-Moschee, glänzende Felsendom mit der herrlichen Kuppel, ziert jedes Panoramabild, was Sie vielleicht auch bei sich hängen haben. Ich hoffe, dass Ihr Auge dann nicht bei diesem Tempel hängen bleibt. Und die Al-Aqsa-Moschee daneben, diese andere, die ferne Stadt jetzt Mekka, eben Jerusalem. Da, von da, Mohammed in den Himmel, zu Allah entrückt. Ja, das ist die andere Macht. Und Jerusalem ist zertreten unter ihr. Immer noch. Seitdem ist das Volk zerstreut, ohne eigenes Land, ohne eigene Staat, ohne eigenen Staat. Aber Jerusalem gilt diesem Volk weiter als die Hauptstadt. Jetzt im buchstäblichen Sinne, die Stadt des Hauptes. Immer mit der Sehnsucht dahin zurück, lesen die Psalmen, die Zionspsalmen, das ist geblieben. Und nun im 20. Jahrhundert der Zionismus, diese Rückkehr aus den Ländern, aus den Gräbern der Nationen, zurück nach Zion ins Land, Jerusalem, Jerusalem ganz eingenommen und ist erklärt 1980 als ewige, ungeteilte Hauptstadt Israels. Also wieder eigenes Land, eigener Staat, Heimstätte aller Juden mit gesicherten Grenzen. In der Mitte dieses Jahrhunderts dann die Bildung dieses Staates, also wieder neuer Staat, Israel 1948. Ehud Barak hatte, als er Auschwitz besuchte, 1992, Ehud Barak ist ja jetzt der Außenminister, damals war er Generalstabschef, sehr deutlich gesagt, es besteht eine direkte Verbindung zwischen dem Tal des Todes, also diese 2000 Jahre, das Volk der Juden hineingegeben ins Tal des Todes, in die Gräber der Nationen, überall. Es besteht eine direkte Verbindung zwischen dem Tal des Todes und der Vision dieser Sicht von der Wiederherstellung Israels in dessen Land. Und das ist ja eine biblische Sicht, lesen Sie Hesekiel 36 und 37 und viele andere Stellen mehr. Ein Signal für die Völker, Jesaja 5, Vers 26. Bei der Staatsgründung, ich muss noch sagen, es wird ja entgegengehalten von anderer Seite, was ist denn Zionismus, es ist doch gar keine religiöse Bewegung, das ist doch eine rein, ja was denn, auch noch nicht mal, es war eine sozialistische Bewegung, könnte man sagen. Und was sie wollten, das war eine Art biblischer Kommunismus, die Kibbutzin haben sie gebildet und so weiter. Ist richtig, aber ich sagte schon, eine Art biblischer Kommunismus. Und aber dann kam doch die Besinnung, als sie einmal im Lande waren, eben wieder auf die Bibel, tatsächlich. Sie entdeckten neu im Land selbst ihre Bibel. Denn auf Schritt und Tritt begegneten sie ihrer Bibel. Auf Schritt und Tritt begegneten sie ihrer Bibel. Und es geschah auch ein Wunder nach dem anderen, wie es verheißen ist in der Bibel. Also eine biblische Besinnung, geradezu fundamentalistischer Art. Also wieder auf die Grundlage, auf die Tora zurück. Und bei der Staatsgründung hat dann auch David Ben-Gurion sich direkt berufen auf die Bibel. Er hat deutlich aus Hesekiel 37 etwas gesagt und in der Unabhängigkeitserklärung, das ist also die Verfassung Israels, dieses Staates, ich habe das wörtlich in meinem Buch Israel in der Endzeit, da lesen Sie etwas und da merken Sie die Auffassung von diesem Staat, das Staatsverständnis, und darum geht es jetzt. Da heißt es gleich am Anfang, das ist also diese Unabhängigkeitserklärung vom 14. Mai 1948, im Land Israel entstand das jüdische Volk. Hier prägte sich sein geistiges, religiöses und politisches Wesen, hier lebte es frei und unabhängig, hier schuf es eine nationale und universelle Kultur und schenkte der Welt das ewige Buch der Bücher. Das ist der Eingang in die Staatsverfassung. Dann, durch Gewalt vertrieben, blieb das jüdische Volk auch in der Verbannung seiner Heimat in Treue verbunden. Eben deshalb der Zionismus, zurück in die Heimat, zurück nach Zion. Nie wich seine Hoffnung, nie verstummte sein Gebet um Heimkehr und Freiheit und so weiter. Dann die Katastrophe, die in unserer Zeit über das jüdische Volk hereinbrach, vor allen Dingen also Auschwitz, und in Europa Millionen von Juden vernichtete, bewies unwiderleglich aufs Neue, dass das Problem der jüdischen Heimatlosigkeit durch die Wiederherstellung des jüdischen Staates im Lande Israel gelöst werden muss. Das ist der Sinn dieses Staates. Heraus aus den Gräbern der Nation, aus der Heimatlosigkeit, wieder in seine Heimat und hier einen Staat mit gesicherten Grenzen bilden, um hier wieder sein Zuhause zu haben. In einem Staat, dessen Pforten jedem Juden offen stehen und der dem jüdischen Volk den Rang einer gleichberechtigten Nation in der Völkerfamilie sichert. Auch das ist hier verankert. Dann geht es weiter, ich kann nicht alles vorlesen. Aber schließlich, gegen Ende, der Name des Staates lautet Israel. Jakob wurde ein Israel, Kämpfer Gottes. Der Staat Israel wird der jüdischen Einwanderung und Sammlung der Juden im Exil offenstehen. Er wird sich der Entwicklung des Landes zum Wohl aller seiner Bewohner widmen. Er wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im Sinne der Visionen der Propheten Israel gestützt sein. Hier beruft man sich also auf die Propheten, also die immer wieder die Tora, das Gesetz und die Propheten, auch die Psalmen, also das, was wir Altes Testament nennen. Er wird all seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht soziale und politische Gleichberechtigung verbürgen. Er wird Glaubens- und Gewissensfreiheit, Freiheit der Sprache, Erziehung und Kultur gewährleisten, die heiligen Stätten unter seinen Schutz nehmen und den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen treu bleiben. Dann schließlich, wir bieten allen unseren Nachbarstaaten, hier steht das schon in der Verfassung, also in der Unabhängigkeitserklärung, wir bieten allen unseren Nachbarstaaten, was hier sind das, eben die islamischen, die arabischen Staaten um Israel herum, Ägypten, Jordanien, Syrien, Libanon, dann weiter Irak und so weiter. Wir bieten allen unseren Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden. Unter diesem Aspekt ist der Staat angefangen. Und guter Nachbarschaft. Und rufen zur Zusammenarbeit und gegenseitigen Hilfe mit dem selbstständigen jüdischen Volk, aber selbstständigen jüdischen Volk, in seiner Heimat auf. Der Staat Israel ist bereit, seinen Beitrag bei gemeinsamen Bemühungen um den Fortschritt des gesamten Nahen Ostens zu leisten. Hier klingt etwas an, was dem Propheten ja auch gesagt ist in Jesaja, es soll doch mal eine gebahnte Straße geben, eine Friedensstraße geben, von Ägypten, also vom Nil her, durch Israel, diesen Korridor, ja, zwischen Mittelmeer und Jordan, nach Assur. Und das ist ja Libanon, Syrien, Irak, bis zum Euphrat. Dass das eine Straße des Friedens wird, in der Mitte dann Israel, und das wird ein Segen sein für die ganze Region, ja, für die ganze Erde. Jesaja 19. Und schließlich, damit schließt diese Unabhängigkeitserklärung, damit schließt diese Verfassung, auf der dieser neue Staat Israel steht, da heißt es wörtlich, mit der Zuversicht auf den Fels Israels setzen wir unseren Namen zum Zeugnis unter diese Erklärung. Was heißt Fels Israels? In 5. Mose 32, Vers 18, der Fels, der dich, Israel, gezeugt hat. Der dich, Israel, geboren hat. Dies zur Staatsgründung und Staatsverfassung. Sie können das also wörtlich alles nachlesen in meinem Büchlein hier, Israel in der Endzeit. Das liegt auch oben aus. Was ist nun die Zielperspektive dieses Staates? Unser Thema ist ja heute der Staat Israel und die Jerusalem-Frage, weiter das Volk der Juden sein zu können. Das ist das Wesentliche. Weiter das Volk der Juden sein zu können, das Volk, das ja dabei war, von den Völkern verschlungen zu werden, in den Gräber der Nation. Dann die jüdische Heimatlosigkeit einzulösen gegen eine biblisch rechtmäßige Eigenstaatlichkeit im biblisch eigenen Land. Dann hier als gleichberechtigte Nation in der Völkergemeinschaft bestehen zu können. Aber dann auch das Leben dieser Staatlichkeit im Sinne der prophetischen Vision, ohne Unterschied. Also wenn Sie die Propheten lesen, da heißt es nicht, schmeißt die Fremdlinge raus, sondern nehmt sie an und nehmt sie euch ihrer an. Dann zum Wohl der gesamten Region Nahe Osten. Das klingt ja auch hin an die Abrahams Verheißung, du sollst sein zum Segen für alle Völker. Das muss natürlich dann erstmal anfangen bei den Nachbarvölkern. Immer erst zu Hause und dann weiter bis ans Ende der Erde. Und mit der Zuversicht auf den Gott Israels, den Felsen. Das ist das Staatsverständnis. Martin Buber geht weiter noch, schon vorher, 1916, es geht um die Verwirklichung des Judentums. Nach Jesaja 2 und nach Jesaja 9, ein Bethaus zu werden für alle Völker, eine zentrale Stätte des Gebetsfeuers, in dem das blutbefleckte Kriegskleid endlich verbrannt wird. Und, ich kenne diese Stelle gut, die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Sie können mal ein Land suchen, einen Staat suchen mit einer solchen Verfassung, mit einer solchen Zielsetzung. Das ist durchaus biblisch. Aber Römer 2, die unterschiedliche Bestreitung, also nicht nur die Bestreitung dieses Staatsverständnisses, sondern auch ganz unterschiedliche Bestreitung dieses Staatsverständnisses. Dieses Verhältnis vom Staat der Juden, nun wieder Israel genannt. Man hatte ja diesem Land den Namen Israel geraubt und hat es genannt nach den Philistern, den Erzfeinden Israels, Palästina. Aber dieses Verständnis vom Staat der Juden, nun wieder Israel genannt, wird nicht von allen Juden geteilt. Punkt 1. Da gibt es die säkularen Zionisten, die Verweltlichten. Die bestenfalls einen Staat wie jeden Staat darin sehen wollen. Dann gibt es die ultraorthodoxen Juden, die sagen, Staat Israel, das muss dem kommenden Messias vorbehalten bleiben. Der bildet seinen Staat unter der Orthodoxen. Sodass Folgendes geschehen kann, als der Arafat sein Nationalkomitee da bildete, in Jericho, ja? Da hat er 12 Leute drin. 10 Muslime ihn eingeschlossen, denn Arafat, einen Christen, der Bürgermeister von Bethlehem, naja, und einen ultraorthodoxen Juden, weil der ja von gegen den Staat ist. Also dieses Verständnis vom Staat der Juden wird nicht einmal von allen Juden geteilt, wird auch nicht von allen in der Völkergemeinschaft geteilt. Ja, die UNO, also die Völkergemeinschaft, hat zwar diesen Staat anerkannt, aber der Großteil in der UNO sind arabische und islamische Staaten Und die denken gar nicht daran, diesen Staat anzuerkennen. Also auch die gesamte Völkergemeinschaft anerkennt diesen Staat nicht. Verstehen Sie das? Deshalb auch dauernd diese Verurteilungen in der UNO gegen Israel. Laufen, am laufenden Band, wo der Israel dieser Staat verurteilt. Und wenn es dann nicht den Sicherheitsrat gegeben hätte, ja, der dann doch diese Verurteilung nicht einfach voll akzeptierte, dann wäre das noch übler gewesen für Israel. Nein, von arabischer Seite und gesamtislamischer Seite kommt es noch ganz anders. Eben mit der Staatsgründung beginnt auch gleich nicht nur der Nahostkonflikt, der geht weiter, sondern der Nahostkrieg. 1948 und dann fünf Kriege und die Intifada, der Krieg im Innern und heute weiterhin die PLO-Charta. Ich habe sie mir mitgebracht. Die PLO-Charta, das ist die Verfassung der PLO. Die PLO hat ja im Gegenzug zur Staatsbildung Israels in Tunesien einen Palästinenserstaat ausgerufen. Erinnern Sie sich? Und wissen Sie, dass dieser Palästinenserstaat, das ist erstmal ein Luftgebilde, von der Mehrzahl in der UNO akzeptiert worden ist. Also auch ein schreiender Gegensatz. Auf der einen Seite hat die UNO den Staat Israel akzeptiert, ja, in Wirklichkeit aber viele nicht. Und auf der anderen Seite wird jetzt ein noch gar nicht vorhandener, aber gedachter, und wir merken, wie dieses Denken in die Wirklichkeit jetzt umgesetzt wird, Palästinenserstaat akzeptiert unter der Präsidentschaft von Arafat. Und eben dieser angedachte Staat, Palästinenserstaat, hat eben auch seine Charta, seine Grundsätze, seine Verfassung, die PLO-Charta. Und Sie wissen, dass jetzt darum gefeilscht wird. Israel will die Nahostfriedensverhandlungen nicht weiterführen, wenn nicht diese PLO-Charta geändert wird. Denn da steht bisher immer noch drin, ich lese nur die entsprechenden Passagen. Paragraph 6, nur Juden, die vor dem Beginn der zionistischen Invasion regulär in Palästina gelebt haben, werden als Palästinenser betrachtet. Das sind also die Juden vor 100 Jahren. Paragraph 9, der bewaffnete Kampf ist der einzige Weg zur Befreiung Palästinas. Paragraph 15, die Befreiung Palästinas ist aus arabischer Sicht nationale Pflicht. Die zionistische und imperialistische Aggression gegen die arabische Heimat muss zurückgeschlagen werden. Der Zionismus muss vernichtet werden. Deshalb auch dauernd die Bemühungen, diese Rückführung der Juden ins Land zu boykottieren, bis hin, dass die Transportflugzeuge bedroht wurden und beispielsweise die ungarische Fluggesellschaft einmal den Verkehr eingestellt hat, keine Juden mehr befördert hat, aus Angst der Vernichtung der Flugzeuge. Paragraph 19, die Teilung Palästinas von 1947 und Israels Staatsgründung sind vollkommen illegal. Das ist immer noch die Verfassung der PLO. Dann Paragraph 20, historische oder religiöse Ansprüche von Juden an Palästina sind nicht mit den Fakten der Geschichte und dem wirklichen Verständnis einer Nation vereinbar. Juden haben keine eigene nationale Identität. Also den Juden wird von der Seite her ihre nationale Identität abgesprochen. Sie dürfen Juden sein, religiös gesehen, aber nicht eine Nation sein und sie dürfen keinen Staat haben. Denken Sie nicht, dass sich daran grundsätzlich schon was geändert hätte, auf der Seite. Paragraph 22, der Zionismus ist in seiner Natur rassistisch und fanatisch, aggressiv und kolonialistisch in seinen Zielen und faschistisch in seinen Methoden. Das ist eine schreckliche Darstellung, wenn Sie hier bedenken, dass die Juden ja unter diesem Faschismus so gelitten haben, unter dem Nationalsozialismus so gelitten haben, dass sie ja durch Rassismus, eben den deutschen Rassismus, diesem unglückseligen deutschen Rassismus, deutschen Nationalsozialismus, ja vernichtet worden sind. Jetzt wirft man ihnen vor, sie seien Rassisten. Israel ist eine ständige Ursache der Bedrohung des Friedens im Nahen Osten und der gesamten Welt. Das ist durch die Medien sehr, sehr ausführlich so auch verbreitet worden. Israel ist der Unruheherd in der Welt. Deshalb muss Frieden her. Und ist Israel verpflichtet zum Frieden wegen des Weltfriedens. Damit sind wir in der Gegenwart. Der Islam, das müssen wir nun einfach sehen, dass wir müssen da auch gerecht denken. Wenn wir auf der einen Seite den Zionismus verstehen, das Judentum verstehen, müssen wir auf der anderen Seite den Islam verstehen. Nicht, dass wir ihm Recht geben, aber ihn verstehen. Ja? Der Islam kann von seiner ganzen antijüdischen, antimessianischen Theologie her, wir werden es heute Abend noch hören, einen jüdischen Staat in seiner Mitte im Reich des Islam einfach nicht zulassen. Das ist die Spitze dieser ganzen Konfrontation. Bin ich hier verstanden jetzt? Also schon gar nicht auf einem Boden, der einmal Allah gehörte. Das steht auch ausdrücklich im Koran. Wir kommen heute Abend drauf. Und dann noch genau nach den Verheißungen der jüdischen Bibel. Entgegen, ja, gewissermaßen den Verheißungen des Korans. Das ist die tiefste und letzte Konfrontation. Also dieses Verständnis vom Staat der Juden ist sehr bestritten, und zwar unterschiedlich bestritten, von jüdischer Seite und von arabischer Seite. Und wie ist das in der Sicht der Christen? Glauben Sie nicht, dass die Sicht der Christen einheitlich sei in der Frage Israel? Ist sie durchaus nicht. Es bedurfte erstmal Auschwitz und dann auch des Wunders der neuen Staatswerdung Israels, 3 Jahre später, um hier mehr Einsicht zu gewinnen. Davon sprachen wir gestern Abend. Wie Bonhoeffer dann schon 1933 gesagt hat, beim Beginn der Judenvernichtung hier bei uns, dass er die Enterbungstheorie völlig verwirft und sich deutlich bekannt hat zur endzeitlichen Heimsuchung des Volkes Israel zu dem Messias und seinem heilsgeschichtlichen Weg. Das ist aber keineswegs durchgängig die Sicht aller Christen. Keineswegs bereits Allgemeingut in der christlichen Kirche und ihrer Theologie heute, sondern sehr unterschiedliche Auffassungen gibt es da bis zur palästinensischen Befreiungstheologie. Und solche Leute werden dann auch nach Deutschland eingerufen, etwa zu den evangelischen Akademien oder zum evangelischen Missionswerk in Hamburg, die diese Theologie vertreten, die uns auch nicht neu ist vom Deutschchristentum her, eben dass Jesus eben gar kein Jude war, sondern eben Galiläer, der kommt ja aus Nazareth und geboren ist, um Palästina zu befreien von den Juden. Und im Dritten Reich, da musste er herhalten, dieser Jesus, ja auch zur Befreiung der Deutschen, wovon? Ja, von den Juden. Das durfte ja nicht wahr sein, im Dritten Reich. dass das Heil aus den Juden kommt. Und in Israel selbst heute, ich las jetzt in der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung, die ich Ihnen übrigens sehr empfehle, ich bekomme sie laufen und muss sie auch studieren, sonst kann ich so Vorträge nicht halten. Da heißt es von einem Raphael Seligmann, geschrieben, will Israel ein gewöhnliches Mitglied der chaotisch nahöstlichen Staatengemeinschaft werden? Der Ausdruck kommt nicht von mir, chaotisch nahöstliche Staatengemeinschaft. Aber hier ist er einmal so formuliert, chaotisch nahöstliche Staatengemeinschaft, zerrissen, unterschiedliche Sichten, bis zum Extrem. Hass, dann doch wieder Bemühungen um Frieden, Sehnsucht nach Frieden. Das ist ein ganz zerrissenes Gebiet. Darüber sollte man ein bisschen mehr weinen. Das sind doch Menschen, Menschen Gottes. Und denn über den Arabern liegt nicht der Fluch Gottes, sondern über Israel hat Gott seinen Segen ausgesprochen. Wissen Sie das? Lest es nach in 1. Mose. Aber nicht der Erbe dieses Landes. Außerdem, warum auch dieses bisschen Land bei der riesigen Fläche, die das ganze Arabervolk, also das sind ja ungefähr 200.000, zur Verfügung hat, mit dem ganzen Reichtum darin an Ölquellen und so weiter. Dieses bisschen Land, es geht nicht nur um dieses bisschen Land, es geht um mehr. Will Israel ein gewöhnliches Mitglied der chaotischen östlichen Staatengemeinschaft werden? Oder, jetzt kommt's, hat man die Absicht, ein jüdischer Staat zu bleiben? Hier ist die Frage. Hier ist die Krisis. Die eigentliche Krise ist gegenwärtig. Dann müsse die Frage des positiven Judentums geklärt werden. Was sind denn die Inhalte dieses Judentums? Religion, Geschichte, Tradition, Kultur. Die Forderung, es gelte, die zionistische Krise zu bewältigen. In anderen Worten, Israel befindet sich gegenwärtig in einer ganz schweren Krise. Liebe Freunde, ich habe eine Bitte an uns. Nehmen wir das, wenn wir es ernst nehmen, prophetisches Wort, doch auch wirklich ernst. Das muss in unseren Gebeten dann seinen Niederschlag finden. Ich denke an heute Morgen. Das müssen wir mitnehmen. Ich denke an unsere Verantwortung. Wir können uns nicht erbauen, sagen, es war mal wieder eine wunderschöne Konferenz, sondern hier liegt eine ungeheure Verantwortung. Wenn wir begreifen, dass Israel, wir sagen, wir lieben Israel, hoffentlich, sich in einer solchen Krise befindet. Es geht nach wie vor um die Existenz Israels. Begreifen wir das? Da hat es gar keinen Zweck, Meinungen auszustreiten. Der meint so, der meint so, der meint so. Wir müssen das Eigentliche erkennen, worum es geht. Ich halte nicht so viel von Israel-Fans. Wenn es darauf ankommt, sind die nicht da. Drittens. Römisch 3. Wendet sich der Nahostkonflikt. Das ist ein Jahrhundertkonflikt. Zum Nahostfrieden in diesem Prozess. Das ist jetzt die Frage. Die beschäftigt auch. Einmal die Wende zum Frieden, ist sie denn geschafft? Sie werden gleich sagen, nein. Ja, aber die Friedensbemühungen sind doch im Gang. Wir müssen sagen, ja. Und das ist auch richtig. Wir haben uns Frieden zu bemühen. Auf jeden Fall. Und das will Israel. Das ist ehrlich. Ob sie andere Seite auch ehrlich meint. Ich kann nicht in das Herz von Arafat schauen. Dass er ein Terrorist war, wissen wir. Aber dem kann man entgegenhalten, dass die Staatsgründer von Israel auch Terroristen waren zu ihrer Zeit. Ich müsste also fragen, hat sich da in Arafat auch eine Wende vollzogen? Das wäre ja wunderbar. Vielleicht war das bei Sadat so. Ich habe das noch sehr in Erinnerung. Für Sadat ist viel mehr damals gebetet worden von gläubigen Kreisen, als heute gebetet wird für gewisse Leute, um die es aber heute geht. Erinnern Sie sich, wie das bei Sadat ein Umschwung war. Ja, Sadat war ja der Nachfolger von Nasser. Und dann hat Sadat den Frieden mit Israel gesucht und hat ihn auch gefunden. Aber dann, was war das Ergebnis für ihn? Er wurde ermordet. Das jetzt auf Rabin zu übertragen, das überlasse ich denen, die das tun. Aber immerhin, man meint das dann so. Rabin auch ein Opfer der Friedensbemühungen. Ja und nein. Aber das beurteile ich nicht. Das soll Gott beurteilen. Der Mord ist zu verwerfen. Die Wende zum Frieden ist sie geschafft. 5 Kriege mit den arabischen Nachbarstaaten. Ja gut, die sind zu Ende. Frieden mit Ägypten, Frieden mit Jordanien, die Intifada, der Frieden im Innern, um den ging es jetzt, dass er aufhören solle, deshalb der Oslo-Friedensprozess, Oslo 1, dann Oslo 2, jetzt kommt Oslo 3, Ziel, Befriedung der gesamten Region Nahost, nach innen und außen. Und jetzt sind wir in diesem Jahr 1996, 3000 Jahre nach der Gründung des Staates Israel, nach dem Jerusalem Hauptstadt dieses Staates geworden ist. Und es geht jetzt um den Status dieser Stadt, es geht jetzt um den Status des autonomen palästinensischen Gebietes, Westjordanland, also Samaria und Judäa. Nach Norden ist noch Kriegszustand, mehr oder weniger nur Waffenruhe, und in Wirklichkeit ist noch nicht mal Waffenruhe da, nämlich es schießt doch dauernd gewiss hin und her, aber wir wissen, dass die Angreifer vom Libanon herkommen und dann gegengeschossen wird als Abwehr. Und jetzt gerade wieder, ganz erheblich, dass wenn Tel Aviv heute zusammen ist und die Lage nochmal wieder ernsthaft überprüft, was tut sich da? Ist da ein neuer Schlag im Gange? Das ist die ständige Bedrohung von Israel heute. Sie leben unter einem Damoklesschwert. In Palästina zwischen Mittelmeer und Jordan, der innere Frieden ist nicht geschafft. In diesem kleinen Gebiet, der innere Frieden ist nicht geschafft. Das hat also der Friedensprozess bisher nicht gebracht. Sondern es ist eine Teilung jetzt vorgenommen worden. So, wenn man sich miteinander in einem Hause nicht verträgt, dass man sagt, also gut, dann geht die eine Partie in dieses eine Teil des Hauses, die andere Partie in den anderen Teil des Hauses. Wenn aber da keine Gesinnungsänderung erfolgt ist, dann sitzen sie eben jetzt zwar getrennt in ihren je Teilhäusern, aber mit einer feindlichen Gesinnung. Und was erleben wir? Es kommen jetzt aus diesem nicht mehr von Israel besetzten, sondern jetzt autonomen Gebiet die Angriffe direkt hinein nach Israel. Und zwar an die ganz empfindlichen Stellen, der Bushaltestelle, ich kenne die Stelle, da war ich. Ich habe gleich angerufen am nächsten Tag, was ist los? Ich kenne da Leute, die da auch sind. Also etwa die Bible Society und den Direktor, da kenne ich sehr gut. Und so weiter. Sie wissen selbst, in Israel, das hört noch nicht auf. Also der innere Frieden ist nicht geschaffen. Es geht ein Riss durch Land und Volk. und nach dem Mord an Rabin verschärft. Rabin, der so meinte, Frieden auch unter Opfern, der sagte, noch kurz vorher, der Traum von Groß oder von ganz Israel, gemeint ist dieser Streifen zwischen Mittelmeer und Jordan, nicht mehr ganz Israel, Groß Israel. Der Traum von Groß Israel ist endgültig ausgeträumt, so Rabin. Die Tora ist kein Grundbuch, auf das man sich heute berufen könnte. Bitte, da geben Ihnen die meisten Christen recht. Das ist doch, das wird zunehmen. Der Fundamentalismus ist der Friedensstörer. Ja, auf islamischer Seite, gut, da sahen wir das sogar so. Aber die anderen sahen, auch auf christlicher Seite und auf israelischer Seite. Verstehen Sie das? Die Bibel genau nehmen, das zerreißt doch. Da kommen wir ja nicht mehr überein. Und das ist fundamentalistisch. Das Fundament genau nehmen, verpflichtend sein lassen, sich darauf stellen, auf dieses Fundament. Tun Sie das, dann werden Sie merken, dass Sie Feinde haben. Tun Sie das nicht, machen Sie Kompromisse, da werden Sie merken, dass Sie Freunde gewinnen und dass es zu einer Mischung kommt und am Ende sich einer freut darüber, der auf diese Weise sein Reich baut. Die Juden, so fuhr Rabin fort, sind nicht allein in ihrem ersehnten Land Israel, das stimmt, dem Land der Propheten. Und folglich müssen sie dieses Land mit dem palästinensischen Volk teilen. Ja, teilen, dass man also miteinander in demselben Land lebt. Aber das schafften sie nicht. Also teilen jetzt in einem anderen Sinn, dass der eine Teil hier und der andere Teil da wohnt. Ein Tora-treuer Jude in Ma'alot, da in diesem Heim für Holocaust-Geschichte, wo ich gerade eine ganze Woche war, eine Besinnungswoche hielt, der sagte, als er das hörte, und als dann der Vertrag unterschrieben wurde in Washington, heute wird in Washington ein Vertrag gemacht, aber wir haben schon einen Vertrag, den Gott mit uns gemacht hat, die Tora. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe im Herbst, als ich hier war, das Urteil des Oberrabbiners Israel Rau schon angedeutet, der auch gefragt worden ist, wie er zu diesem Friedensprozess steht. Er sagt, das ist eine Existenzfrage für Israel. Und wörtlich von der Bibel her, also von der Tora her, ist Eretz, ist Land Israel mit Judäa und Samaria ein Körper. Wenn jedoch die Existenz eines Körpers in Gefahr ist, was ist dann zu tun? Die Ärzte fragen und dann den Ärzten folgen. Und ein Volk die Regierung fragen, die muss entscheiden, aber dann richtig. Dass dann die Operation richtig durchgeführt wird, die Amputation, damit der übrige Körper gerettet wird. Also Preisgabe von Samaria und Judäa zur Rettung Israels. In der Tiefe liegt das. Damit verzichte ich nicht, sagt der Rabbiner, der Oberrabbiner, auf mein Recht. Doch gibt es einen Unterschied zwischen Recht de jure und Recht de facto. Damit steht die Regierung Israels heute vor einer kolossalen Aufgabe angesichts dieses explosiven Daseins, dieser explosiven Koexistenz, die einen, die anderen in diesem gemeinsamen kleinen Raum, auch wenn sie jetzt zwei Wohnungen daraus gemacht haben. Und umgeben eben von den islamisch-arabischen Ländern. Shimon Peres, so habe ich in meiner Zeitung Die Welt gerade noch gelesen, am Ende Januar, hat sich dazu auch geäußert. Das hing in Verbindung mit den Hamas-Terroranschlägen in Jerusalem und Tel Aviv. Er war ja auch hier in Deutschland. Hier prallen aufeinander. Wo? In Israel. Eigeninteressen von Staaten mit ganz unterschiedlichsten Gesellschaftsformen. West und Ost, Nord und Süd. Und das ist ja auch dieser Korridor zwischen West und Ost und Nord und Süd. Dieser schmale Streifen. Immer schon, wenn Israel drin war, ein umstrittenes Gebiet gewesen. Immer schon. Mit dem Griff, wohin? Der Imperien, der Mächte, wohin? Nach Jerusalem. Bis in den Tempel hinein. Dieses Jerusalem-Syndrom ist nicht neu. Das ist alt. Unvereinbare religiöse Grundüberzeugungen. Einfach unvereinbare. Deshalb meinen manche, die Lösung liegt darin, dass man die Religion mal endlich aufgibt. Lachen Sie nicht. Das sagen die meisten. Sie müssen sich mit den jungen Leuten mehr unterhalten, auch wenn sie alt geworden sind. Und dann begreifen, was die bewegt. Die möchten ja auch Frieden haben. Es geht ja um ihre Existenz. Wir sind alt. Wir wissen ja alles. Wir kommen ja in den Himmel. Und hier auf der Erde? Nach mir die Sündflut. Nein, nein, so geht das nicht. Unvereinbare religiöse Grundüberzeugungen. Und alles kulminiert in der heiligen Stadt Jerusalem. Und als reiche dieses Gebirge von Problemen immer noch nicht, hat Peres dazu auch gesagt, im Osten baut sich eine alle verschlingende Flutwelle des Fundamentalismus auf. Begreifen Sie das? Verfolgen Sie die Nachrichten. Wissen Sie, was in der Weltpolitik geschieht? Haben wir das prophetische Wort heute? Das ist der islamische Fundamentalismus, der sich nuklear aufrüstet. Und das meinte hier Peres. Nuklear, Sie wissen, was das bedeutet. Und das ist der Eifer, was zunächst mal so etwas wie biblischer Kommunismus, Kibbutzim, dann die Besinnung auf die Bibel, Wunder, 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 und dann die Auseinandersetzung und schließlich, dass es nur noch mit Waffen geht. Ja? Und dann kommt es darauf an, dass man die schärferen Waffen hat. Wir haben eben von in Jesaja, Zacharia gelesen, von den Pferden, von den Reitern, von den Fahrzeugen damals, Panzer und so weiter. Und heute hat man das in der Luft, die Flugzeuge und so weiter. Und man braucht heute zum Teil gar keine Flugzeuge mehr und man braucht gar nicht mehr sonst über den Boden in Bewegung zu sein. Es gibt die Granaten, nicht wahr? Und dann A, B, C, ja, Atom, biologische Waffen und chemische Waffen, die am ersten Golfkrieg eingesetzt worden sind und wahrscheinlich Millionen Opfer gekostet haben. Gas, zum Teil in Deutschland produziert und exportiert. Dann kam der zweite Golfkrieg, dann die Bedrohung wieder nochmal von daher. Das alles ist ja nicht vergessen. Das sind ja Vorgefechte. Dazu also Peres wörtlich: Wenn der islamische Fundamentalismus mit atomaren Waffen ausgestattet wird, dann verändert sich die Welt, wie sie verändert worden wäre, hätte Hitler diese Waffen gehabt. Wer zu der Zeit gelebt hat, ich, Sie zum Teil, der hat immer wieder von der Geheimwaffe gehört, mit der Hitler gespielt hat, die aber dann doch nicht gehabt hat, mit der er dann die ganze Welt bezwingen würde. Das ist diese Waffe. Hätten wir die gehabt, ja, wir hatten Wissenschaftler, die sie entwickelt haben, aber die waren nachher in Amerika. In Amerika hat die Waffe gehabt und damit dann auch gezwungen. Die letzte Schlacht dann auf Japan. Dann war der Weltkrieg zu Ende. Diese Waffe, und die ist inzwischen tausendfach verfeinert und in ihrer Wirkung vergrößert, in den Händen islamischer Fundamentalisten. Und da ist ein Wettrüsten im Gang. Und da spielt auch China noch eine Rolle, die China liefert ganz tüchtig. Kauft sich die Waffen aus Russland, Russland braucht Geld, und dann geht das über Nordkorea und Pakistan rüstet sich auf, Pakistan. Das ist ein ganzer Komplott, das ist eine islamische Achse von Teheran bis Sudan rüber nach Nordafrika. Und das meint hier Peres. Deswegen Frieden, Frieden her. Jetzt vor allen Dingen mit Syrien. Denn Syrien ist da ein Stück Zünglein an der Waage jetzt. Das wissen die auch. Und deshalb lassen sie sich den Frieden teuer bezahlen, nämlich der ganze Golan her, bis zum See Genezaret, einschließlich der Wasserquellen. Was will Israel? Die Amerikaner drücken, gib her. Ja? Und jetzt war noch Chirac, der Präsident von Frankreich drüben, und hat die Israelis beschworen, gebt den Golan heraus, um Frieden mit Syrien zu bekommen. Sie stehen unter ganz starkem internationalen Druck, von Amerika her, von der EU her. Ja. Warum? Nicht, weil es denen so sehr an Israel liegt, sondern am Frieden in der Welt, weil der hier auf dem Spiel steht. Ja. Und der Antiterrorgipfel hat das ja deutlich gemacht. Also, dass jetzt der Gegner, sagen wir mal, des Friedens, in dieser Weise auftritt, mit Selbstmordbomben, das ist ein Stück neu, ja, und auch nicht. Wer hat das schon gemacht? Khomeini. Er hat seine alten Leute und seine Kinder unter der Versprechung des Korans, wer im Kampf für Allah fällt, kommt sofort ins Paradies, in die Minenfelder hineingejagt. Die sind unter diesem Versprechen auch reingegangen, die Alten und die Jungen, die konnte man ja auch opfern, damit die Minen, die gelegt waren von Saddam Hussein, also von irakischer Seite her, explodierten und damit die Schneisen freigemacht worden waren, durch die Soldaten dann folgen konnten. Alles unter dem Gesichtspunkt des Gottesstaates, dass eben der von Khomeini in Iran errichtete Gottesstaat, ist wieder eine Staatsauffassung, sich ausdehnt, zunächst mal nach dem Irak. Saddam Hussein war in den Augen des Khomeini ein gottloser Mann. Und dass der Irak schiitisch würde wie der Iran und dann rüber nach Libanon, und da sind die Hisbollahs. Das sind die militärischen Gesandten vom Iran her. Und ich wäre gern dabei jetzt in der Besprechung in Tel Aviv. Diese Dinge, diese Zusammenhänge werden die sehen und besprechen, was da eigentlich hintersteht. Hisbollahs. Das heißt ja Hisb Allahs, die Kämpfer Allahs. Die kommen aus dem Iran. Wir haben ja Stützpunkte im Syrien. Da werden sie ausgebildet. Das Geld kommt von Saudi-Arabien. Da ist ja Geld genug. Und wir bezahlen das, wenn wir das Öl bezahlen. Das sind die Zusammenhänge. Und der Wirtschaft ist das doch ganz egal. Hauptsache, wenn sie wirtschaften kann. Und ohne das Öl kann sie nicht mehr wirtschaften. Es hat ja schon eine Weltfinanzkrise ausgelöst, als da anfing, der Ölhahn mal ein bisschen zugedreht zu werden. Und Khomeini hat gesagt, das ist unsere Waffe. Wenn wir den Westen den Ölhahn abdrehen, dann werden sie noch auf den Knien zu uns kommen. Das sind die Zusammenhänge. Deshalb Frieden her, jetzt mit Syrien. Und deshalb im Land selbst natürlich Frieden schaffen. Und da ist jetzt die Schwierigkeit. Jetzt sieht man auch international, ja, wie wollen die im Land Frieden schaffen? Und jetzt sind da bei uns die PKK und die trumpfen jetzt ähnlich auf. Haben Sie das gemerkt? Mit dem Öka, dem Chef der PKK, wie heißt er? Der sitzt in Syrien. Der sitzt in Syrien. Und das ist alles vernetzt. Der kann auf seinem Stuhl sitzen bleiben in seinem Büro. Und lenkt alles und hat es versprochen, diese Selbstmordkommandos auch nach Deutschland rein zu lancieren. Und ich halte es nicht für möglich, sondern ich sehe, wie das kommt. Und dann wachen wir vielleicht mal ein Stück auf. Dann sehen wir, was in Israel jetzt geschieht. Diese Zusammenhänge sind eben doch da und sind zu sehen. Die sehen auch unsere Politiker. Natürlich, wenn sie nicht blind sind. Ich weiß nicht, wie Kinkel, dass er immer noch seinen kritischen Dialog mit dem Iran führen will. Aber nun ja, jedem das Seine. Ohne Syrien kein gesicherter Frieden im Nahen Osten, Saudi-Arabien ebenfalls zur politischen Absicherung des Friedens nötig und Saudi-Arabien haben nicht zugestimmt bei dem Antiterrorgipfel in der Verurteilung dieser Terroraktion. Bitte. Wer war überhaupt nicht da? Natürlich Iran nicht und auch Syrien nicht und Libyen nicht und so weiter. Also das konnte man deutlich sehen, die Fronten. Iran steht eindeutig auf der anderen Seite. Eine gesamte islamische Achse, die im Osten Unterstützung findet, unter den gesamten Nahostraum umspannt. Ja, der Kampf um Jerusalem. Hier müssen wir mal aufatmen und Luft reinlassen. Die Zeit läuft immer wieder dahin. Es ist ja auch so ein umfassendes und massives Thema. Da lässt sich nicht alles so schnell und auf einmal sagen. Und die Gefahr ist ja diese, dass wir alles schon wissen, wie es ausgeht. Aber erstens muss ich dazu sagen, vielleicht täuschen wir uns auch da. Wer hier ein so festes Gebäude hat, dass er sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann, dass es auch anders kommt, der glaubt an sein festes Gebäude und weniger an Gott, der hier ja führt. Ist das verstanden? Das gilt auch sonst im Leben. Das Zweite, wir sind fit for the heaven, jawohl, fertig für den Himmel. Aber manchmal nicht fit for the earth. Wir sind aber noch hier und haben hier unsere Aufgabe. Und bitte, da muss ich jedenfalls immer wieder denken an unsere jüngeren Leute. Die sitzen nicht hier. Ja. Mit ihnen muss ich sprechen darüber. Die sehen vielleicht manches, was sich tatsächlich heute abträgt, deutlicher als wir, weil sie nicht immer von daher kommen, wo wir immer herkommen. Ja, wir wissen ja schon, wie das wird. Und ich weiß, wie es im Dritten Reich war. Das Versagen war gerade eben auch bei solchen Leuten, Die meinten heilsgeschichtlich alles klar zu wissen, aber Hitler haben sie nicht erkannt. Die meinten heilsgeschichtlich völlig klar zu sein, Fundamentalisten, aber ihre Verantwortung in dieser Zeit im Dritten Reich, die haben sie nicht wahrgenommen. Denn das hätte ja auch Martyrium gebracht. Und dazu war man nicht bereit. Und ich kann Ihnen nicht versprechen, dass es kein Martyrium für uns geben wird. Aber damals, in meiner Jugend, so war das jedenfalls bei uns in meinem Kreis, ehe sowas kommt, sind wir entrückt. Dann waren wir aber nicht entrückt und dann kam es und wir waren nicht vorbereitet. Ich sagte das in großer Verantwortung, als einer, der 81 geworden ist darüber. Und sehe es auch als meine Aufgabe, durch Erinnerung wach zu machen. Wir sind kein geschichtsloser Haufen. Wir sind auch nicht einfach ein futurischer Haufen, sondern heute und hier haben wir zu leben und da zu sein. Klammer zu. Also deswegen, Israel, Amerika, Europa, sie suchen nach umfassenden Friedensschluss zwischen Israel und der gesamten arabischen, und das ist nun mal die islamische Welt. Das ist ein echtes Bemühen darum. Die Wirtschaft, die sucht Profit. Das muss man mitsehen. Der ist das ganz egal. Ja? Aber in der Politik, wenn sie nicht von der Wirtschaft bestimmt wird, und das geschieht leider zu einem großen Teil, auch bei uns, sieht da mehr, muss da mehr sehen. Zwischen Israel und der arabisch, und das ist schon mal die islamische Welt, insgesamt muss Frieden her. Und dieser Frieden muss politisch und militärisch gesichert werden. Das ist mittlerweile auch klar. Ein anderer Friede, der nicht mehr politisch und militärisch gesichert werden müsste, würde voraussetzen eine Gesinnungsänderung. Jetzt können Sie vielleicht folgen, ja? So, kann die Politik damit rechnen? Rechnen Sie damit? Also müssen wir Politik machen, oder? Entschuldigung, jetzt sind wir nicht auf einer Linie. Ich sage nicht, dass wir Politik machen müssen. Aber wenn wir nicht mit einer Gesinnungsänderung rechnen können, was würde das bedeuten? Dass sie alle friedliebend werden von sich heraus. Ja? Dann und doch Frieden haben wollen. Denn wer will denn nicht haben? Das ist eine Existenzfrage. Denn das Gegenteil von Frieden ist dann ja der Krieg. Der macht alles kaputt. Dann müssen wir Politik machen. Das heißt, müssen wir irgendwie einen Frieden doch schaffen, der dann aber politisch und weiter militärisch gesichert werden muss. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt, an dem ich hier jetzt versuche, sie heranzuführen. Der Kampf um Jerusalem. Wessen Hauptstadt? Können die Juden Jerusalem herausgeben? Nein. Können die Juden Jerusalem teilen lassen? Das sagen Sie. Wenn Sie mal Simon Peres fragen und er sagt Ihnen genau, was er meint, dann könnte das doch der Fall sein. Können die Araber, die Muslime, Jerusalem, El-Quds, ihre Heilige, aufgeben? Ach, darum geht es jetzt nicht. Können Sie es aufgeben? Denn Sie sagen, die haben keinen Anspruch daran. Die sagen uns, die Juden haben auch keinen Anspruch daran. Da steht doch Anspruch gegen Anspruch. Das ist doch das Dilemma. Das gilt es für uns zu begreifen. können die Araber, kann der Islam Jerusalem teilen lassen. Gut, der eine Teil, das ist dann unsere Hauptstadt für Palästina, der andere Teil bleibt dann die Hauptstadt für Jerusalem, für Israel.
Wenn Sie den Tempelplatz kriegen, dann würden Sie wahrscheinlich eine Teilung zustimmen.
Also was wir jetzt hier so ein bisschen überlegen, das ist der Brainstorming, der stattfindet heute. Das können wir mit Jerusalem machen, denn das ist mittlerweile auch klar. Gut, Frieden mit Syrien muss her, sonst gibt es keinen Gesamtfrieden. Aber es kulminiert alles in Jerusalem, weil es hier aufeinander prallt. Wir wissen das alles von der Schrift her. Nein, aber ich muss Sie und mich jetzt mal in die Realität von heute hineinführen. Das prophetische Wort heute hat seine Bedeutung, wenn es in die heutige Situation hinein uns hilft, zur Klarheit zu kommen. Nicht den Sprung immer schon in den Himmel zu machen, da sind wir noch nicht. Juden, Israel, für beide ist Jerusalem nicht aufgebbar. Für Juden, Israel, Araber, Muslime. Und die Christen? Haben die denn hier auch noch sich zu melden? Dann fragen Sie den Papst, der hat sich gemeldet. Mit Recht. Von seiner Sicht und der Sicht der christlichen Kirche her, wenn sie dann eine einheitliche Sicht überhaupt hat, nämlich Palästina ist das heilige Land, ja, und ist in Sonderheit der Christen heiliges Land. Und in Sonderheit Jerusalem, das ist die Stadt ja Jesu Christi. Und der Vatikan hat ja diplomatische Verbindung aufgenommen mit Israel, mit dem Ziel, hier jetzt mitreden zu dürfen. Ja, mitreden zu müssen, wenn es um den Status, den künftigen Status von Jerusalem geht. Die Verhandlungen beginnen jetzt im Mai. Deswegen, mir fehlt das Beten auch dafür. Ich will das ja füllen. Dann wissen Sie es nachher. Der Vatikan hat das ganz ausdrücklich gesagt und der Papst hat seine Pläne. Da spielt das Jahr 2000 eine Rolle. Deshalb jetzt nicht Jerusalem 3000, das kommt nicht, das ist nicht günstig für den Friedensprozess. Aber das Jahr 2000, bis dahin muss es geschafft sein. Was denn? Dass Jerusalem allen gehört. Nämlich wem? Den Christen? Und da wird für die Christenheit der Vatikan auftreten, gar kein Zweifel. Die orthodoxe Kirche hat sich allerdings auch schon gemeldet. Und für die Araber, die Muslime und für die Juden natürlich. Lesen Sie Ben-Shurin, ist ja bekannt, ja? Und da sind so viele, also ein Brainstorming ist da jetzt im Gange, muss ja auch. Wenn die jetzt in die Verhandlungen hineintreten, dann liegen natürlich schon Tischvorlagen vor, von der Seite, von der Seite, von der Seite. Und die Sicht ist diese, Jerusalem ist eine internationale Stadt. In gewisser Hinsicht ist sie das ja auch. Jerusalem gehört allen. Das wäre ja gar nicht mal unbiblisch. Verstehen Sie? Was machen? Beten, ja. Was sollen wir jetzt konkret beten? Es ist immer richtig zu beten, Herr, dein Wille geschehe. Das ist wahr. Aber ich denke, als der Wüstensturm ausbrach, der zweite Golfkrieg, da bin ich verschiedentlich gefragt worden, Bruder Schrupp, Herr Schrupp, Vater oder Papa, je nachdem, wer mich angesprochen hat, wie beten wir jetzt? Wie betest du denn jetzt? Und ich habe eine Hilflosigkeit im Blick auf das Beten festgestellt unter den Christen. Dass ich mir gedacht habe, Es müsste sehr viel mehr Gebetsschulung erfolgen. Ja, mein Sohn rief mich an, sehr erregt. Er war in einem Gebetsgottesdienst der benachbarten Kirche gewesen, als das losbrach. Und dann rief er an und sagte, also Papa, diese Hilflosigkeit im Beten. Ich sah, nun, ich war im Krieg. Und hier sind sie wieder im Krieg. Also von daher mitempfinden. Mitempfinden, das ist schon mal ganz wichtig. Das ist ein Zug Gottes, Barmherzigkeit. Mitempfinden. Aus diesem Mitempfinden heraus beten. Dann sehen, hier sind Parteien, die gegeneinander stehen. Und ich habe sie jetzt nicht einfach zu verurteilen, mich zu der einen und zu der anderen Partei zu stellen, sondern zu beten im Blick auf diese Zerrissenheit, dass da doch auch etwas geschehen möchte. Wieder aus der Barmherzigkeit Gottes heraus. Aus der Versöhnung heraus, von der wir gestern Abend gesprochen haben. Dann, ganz gewiss, wenn wir Leute kennen, wir wissen ja einige Namen, also Shimon Peres, ihn mit Namen nennen, ohne dass ich ihn jetzt vor Gott beurteile, das kann ich Gott überlassen, er beurteilt ihn richtig, ne? Das muss ich ihm nicht vorschreiben, wie er Peres beurteilen soll. Aber das, denn Peres spielt ja eine Rolle, oder Barak, der ist Außenminister, spielt eine Rolle. Also einige Männer kennen wir ja. Von der israelischen Seite. Wir kennen ja auch, wir wissen um einen Mann wie Arafat, der wird ja auch dabei sein. Natürlich können wir im Blick auf ihn beten. Beurteilen brauchen wir ihn nicht vor Gott. Das weiß schon Gott, wer Arafat ist und kennt sein Herz. Ja? Und dann die Christen. Also, es geht darum, innerlich bewegt zu sein wie Jesus und von daher zu beten in der kritischen Situation, jetzt uns versuchen, da hineinzusetzen und mitzuleiden, denn hier ist zu leiden, und dann aus diesem Mitempfinden, aus dieser Identifikation heraus zu beten, möglichst dann noch mit anderen eins zu werden und jetzt mit Namen nennen, eben die, die wir kennen und wo ganz bestimmte Situationen uns noch näher bekannt sind, sie mit Namen zu nennen. Und zwar in dem Glauben, dass letztlich doch geschieht, was Gott will. Jawohl. Was Gott will. Und Gott will, dass aus dieser Stadt, die ja den Namen danach hat, die Stadt des Friedens wird. Am Ende hier Frieden wird. Wünscht Jerusalem Frieden. Shalom. Betet dafür und so weiter. Wenn jeder heute, denn jetzt steht das ja zur Debatte, was aus Jerusalem werden soll. Also hier beten. Die Zeit ist um. Ich wollte noch etwas über die messianisch-jüdischen Gemeinden, das muss ich noch ein andermal machen. Man könnte etwas noch sagen, Israel vor den Wahlen und diesen Statusverhandlungen, die Parteien, also wer sich da ein bisschen auskennt, es ist ja im Mai jetzt erstmal der Beginn der Verhandlungen über den Status Jerusalems und nicht nur des Status Jerusalems, sondern damit verbunden auch über den Status der jetzt freigegebenen Gebiete, also autonomen Gebiete. Die wollen daraus einen ganz und gar autonomen Staat haben, die Palästinenser. Das will Israel nicht. Israel will um seiner Sicherheit willen den ganzen Jordanstreifen behalten, ja, und so weiter und so weiter. Und will auch die Siedlungen, das ist jetzt eine weitere Frage, bitte Siedlungen, das ist ein ganz konkretes Anliegen. Siedlungen. Es gibt ja 170 Siedlungen mit 140.000 wenigstens Siedlern, die alle da in dieses zunächst ja wüste, unbewohnte, unkultivierte Land gegangen sind, unter dieser Verheißung, das ist unser Land und das sollen wir nicht nur militärisch besetzen, sondern das sollen wir auch regelrecht besiedeln und fruchtbar machen. Und das tun sie und haben sie getan. Wer mal durch diese Länder gefahren ist, der sieht da überall diese weiten, grünen, blühenden Plätze. So inmitten sonst noch wüster, dürrer Gegend. So könnte das Ganze aussehen, wenn es entsprechend so besiedelt wäre. Ja, die sind nun da drin, in guter Absicht. Und das ist ja damals von der Regierung, angefangen mit Begin und dann fortgesetzt von Schamir, auch gefördert worden. Aber die jetzige Regierung macht ja da einen Schlussstrich, um des Friedens willen, in Anführungsstrichen, aber um des Friedens willen, wie sie meinen, und möchten diese Siedlungen am liebsten aufgeben. Das geht aber nicht. Das geht aber nicht. Das ginge nur mit Gewalt. Und dann hätte man einen zweiten Rabbinmord, nämlich dann würde Folgendes geschehen, und davor hat man Angst, ganz große Sorge. Also ich war ein paar Mal in Hebron, da habe ich das also erlebt, wie das da ist, da mitten in Hebron diese 400 Juden, das sind nun gar keine Siedler, sondern das sind das ist wirklich jüdisches Gebiet immer schon gewesen, da sind die, und die sind bewaffnet, die sind alle bewaffnet. Die haben in der einen Hand die Tora, in der anderen Hand haben sie Maschinenpistole, und die ist griffbereit und mit Patronen versehen. So, jetzt, wenn die da raus sollen, und Hebron ist immer noch nicht geräumt, und die Arafat und die Palästinenser, die drücken darauf, dass Hebron auch endlich geräumt wird. Das soll ja die letzte Stadt sein, die dann geräumt wird. Und sie ist noch nicht geräumt, eben wegen dieser Juden da im Zentrum von Israel. Nicht wegen der Siedlung, die da außerhalb noch ist. Das ist noch wieder eine Sache für sich. Sondern der Juden in Hebron. Jetzt kann es eines Tages kommen, und ich sehe, wie es kommt, dass es so kommt, dass die mit Gewalt herausgeholt werden. Internationaler Druck. Denn es muss Frieden her. Und Hebron gibt keinen Frieden. Der Bürgermeister sagt, bis der letzte Jude raus ist. Bis dahin lassen wir nicht nach. Die letzten Christen sind raus, davon habe ich mich überzeugt. Aber die letzten Juden sollen nach Hause, das sind noch 400. So, jetzt kommt israelisches Militär. Israelisches Militär muss überall da sein, wo noch Juden in diesen früher besetzten Gebieten sind. Zu deren Schutz. Auch das wieder. Nicht? Frieden. Also wenn da noch Juden, dann muss gleichzeitig der Schutz, und zwar der militärische Schutz dabei sein, diese Juden zu schützen. Aber die Siedlungen verlassen sich gar nicht mehr darauf, sondern die schützen sich selbst. Und da kann es also einen Kampf geben. Und jetzt stellen Sie sich vor, Militär, israelisches, hat den Befehl, ob jetzt die Einzelnen ihm folgen, ist auch eine weitere Frage, das wäre die Frage jetzt des Grausams der Tora gegenüber, hat den Befehl, diese 400 Leute aus dem Zentrum von Hebron herauszuholen. Ich habe die Vorstellung vor Augen. Wer war in Hebron von Ihnen? Ja. So, was geschieht jetzt? Natürlich zunächst mal die Aufforderung, folgt uns raus hier aus diesen Wohnungen. Aber die folgen nicht. Jetzt Bedrohung mit der Waffe. Aber die folgen nicht. Jetzt fällt der erste Schuss. Von wem? Von einem Juden auf einen Juden. Rabbinmord in Fortsetzung. Das ist, was befürchtet wird. Also, da wissen wir schon eines, wofür wir beten, dass sowas doch nicht geschieht. Und es braucht ja nur, das ist ja auch so emotional geladen alles, ja? Es braucht ja nur irgendwo der Schuss von einem Juden auf einen Juden zu fallen. Nicht? Dann haben sie einen zweiten Rabbinmord. Sie können sich es weiter vorstellen und beten sie in der Richtung. Die Parteienwahl am 29. Mai. Wie wird die Parteienzusammensetzung sein? Es haben sich jetzt zwei neue Parteien gebildet, das ist vielleicht noch wichtig zu hören. Und zwar, ja, also ein Teil, man hat eine eigene Partei gebildet, haben auch einige Mandate und wollen die Brücke schlagen. Aber wenn es darauf ankommt, halten sie zum Likud. Eine andere Partei, die ist aus der Arbeiterpartei herausgegangen, also aus der Regierungspartei, ja, und die nennt sich der dritte Weg. Also auch ähnlich, diese verfahrene Situation, der eine Weg links, der andere Weg rechts, ja, Arbeiterpartei, Likud. Und der Leiter dieses dritten Weges ist Kahalani, das ist ein ehemaliger General, und der hat damals, 1973, die syrische Panzerinvasion auf dem Golan gestoppt. Der kennt sich da wieder gut aus. Und der sagt, dass sie aus der Arbeiterpartei rausgegangen sei, weil diese die politische Balance verloren hat und umkippe extrem nach links. Wir müssen einsehen, so der Leiter dieses dritten Weges, wir müssen einsehen, dass Israel und die Araber in zwei verschiedenen Sprachen reden. Das ist die ganz große Not nun wieder, seit eben der babylonischen Sprachenverwirrung, dass sie sich gar nicht verstehen. Dass sie sich einfach, weil sie in zwei verschiedenen Sprachen reden. Nicht? Und Rabin ist darauf mal angesprochen worden, gar nicht lange vor seinem Tode. Ja, Arafat hat doch wieder gesagt, Jerusalem, ganz Hauptstadt für Palästina und der Dschihad um Jerusalem, also der Heilige Krieg muss geführt werden um Jerusalem. Da hat Rabin gesagt, ja, der schwätzt viel, das darf man nicht immer ernst nehmen. Darauf hat aber man doch gekontert, sagt, dann dürfen wir ja auch seine Versprechungen im Blick auf Frieden nicht ernst nehmen. Und da ist ja wohl was dran. Also zwei verschiedene Sprachen und in Sache Frieden nicht kommunizieren können. Da sind sie in dem Dilemma drin. Wenn zwei nicht mehr kommunizieren können, wenn das in der Ehe so ist, was dann? Da empfiehlt man Scheidung, ja? Wenn das in der Gemeinde so ist, was dann? Da sind wir genau an dem Punkt. Jedenfalls sagte er, dieser Leiter des dritten Weges, ich möchte auf dem Golan und im Jordantal auf keinen Fall unter den Arabern leben. Das soll genügen. Ich denke, wenn wir mitempfinden, mitleiden, dann dürfen wir uns auch mitfreuen. Dann werden wir Stoff genug haben zum Beten. Wir brauchen dann keine Sorge haben, dass wir vor Gott etwas Falsches beten. Er sieht immer unser Motiv an. Und dass es von Herzen kommt. Und ich sehe die ganze Sache als ein Dilemma. Was ist ein Dilemma? Es hat nichts mit Lämmern zu tun. Die sind brav. Sondern ein Dilemma ist, wenn du es auf der einen Seite löst, dann hast du die andere Seite nicht befriedigt. Und wenn du es auf der anderen Seite löst, dann hast du die eine Seite nicht befriedigt. Jetzt können sie kommen und sagen, hier kann doch nur der Messias heraushelfen. Ist wahr. Aber bis dahin ist noch eine Strecke zu durchschreiten. Und das ist, was die Bibel unter Drangsal und Trübsal und Verführung und versteht. Und da sind wir drin. So, und jetzt heißt es im Daniel schon, im Neuen Testament immer wieder, deshalb betet, wacht und werdet nicht schuldig am Bunde Gottes. Und die, die zum Bunde Gottes halten, die machen sich stark. Was wir brauchen, ist dieses Starkwerden. Ich nenne das mal eine geistliche Erweckung. Hier unter dem prophetischen Wort heute. Ja, so ist das. Wenn Sie mal weinen darüber, das wäre gar nicht das Schlechteste. Brauchen Sie sich gerade hier tun, aber zu Hause. Ich habe hier was hingelegt.
Es kommt zwar heute Abend erst dran, aber danach sind wir ja
nicht mehr weiter zusammen, außer Sonntag. Und dann ist ja die Gesamtverkündigung. Und ich muss danach auch gleich nach, muss ich weiter. Und zwar Koransuren, die von Jesus berichten. Ich habe ja oben liegen ein Buch, das ist heute Abend dran, heute Morgen nochmal dieses hier, Israel in der Endzeit, da finden Sie viel darüber. Aber heute Abend, Israel, das Reich des Islam, da geht es ja um den Islam. Und es ist dies leider nicht drin. Deshalb, jeder, der das Buch sich hier kauft oder es vielleicht schon hat, kann sich hier diese vier Seiten, das ist eine sehr gute Arbeit, mitnehmen. Koransuren, die von Jesus berichten, insgesamt 93 Verse, die von Jesus sprechen. Hier kriege ich das hin.
Wer für mich beten will, weil ich noch mehr in diese Richtung einfach tun muss. Und das ist auch angefochten. Das geht manchmal bis in die Nächte rein. Und das kann auch sein, dass man dann irgendwo mal auf einer schwarzen Liste steht. Aber ich stand schon mal auf einer schwarzen Liste im 3. Mai. Der kann das tun. Ich habe hier einen Plan meiner Dienste.
Aber bitte nur, wenn Sie beten wollen für mich.
Und Einladung zur Reha-Konferenz. Ich will Sie gar nicht zu dieser Konferenz einladen, nach Rehe. Aber gucken Sie sich mal dieses Programm an. Und das ist für Sie vielleicht auch aufschlussreich. Und da steht am Schluss dieser Konferenz, da werden dann etwa so 800 Leute sein, in einer großen Halle. Versöhnung nach Auschwitz. Und da habe ich das dann vorzubringen. Dankeschön. In 6 Minuten ist Abendessen.